Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, euch alle wieder sehen zu dürfen und dass wir auch heute Morgen Gemeinschaft haben dürfen unter Gottes Wort. Und ja, es ist so kostbar, dass wir die Tageszeit eben mit seinem wunderbaren Wort auskaufen dürfen. Es ist das Herrlichste, was es gibt. Und bevor wir gemeinsam einsteigen ins Thema, will ich noch was mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Ich will dir danken, Herr, ja, dass du uns so reich beschenkst, dass wir Menschen haben unter uns, die musizieren können, dass du uns Musikinstrumente geschenkt hast, dass wir die Technik gebrauchen dürfen, damit man einander gut versteht. Herr, alles an Ausrüstung stellst du zur Verfügung. Und ich will dich bitten, dass wir das auch wirklich auskaufen und nutzen. Und ja, ich will dich bitten, du siehst einen jeden von uns, du siehst vielleicht die Hektik des Alltags oder auch Müdigkeit aufgrund ja, des Sommers, vielleicht auch Dinge, die hindern, vielleicht aktiv dabei zu sein. Herr, wir bitten dich, gib du Ruhe im Herzen, gib du Frieden, gib du Energie und Kraft und lass uns einfach staunen über deine Größe, ermutigt werden, Herr. Ermahnt vielleicht auch an den nötigen Stellen. Wir legen dir das hin. Du bist ganz ein individueller Gott und du kennst jeden von uns besser als wir selbst. Und so wollen wir dir vertrauen, Herr. Male du dich uns groß vor Augen. Amen. Ja, wir kommen heute zum zweiten Teil in Bezug des Kapitels Daniel 11. Und so der Herr will, werde ich dann im November wieder bei euch sein und wir können dann mit Daniel Kapitel 12 dieses Buch gemeinsam dann abschließen. Nun, das Thema bis zur bestimmten Zeit, wenn das Böse seinen Höhepunkt erreicht, da hatten wir Teil 1 miteinander angeschaut. Und wir haben gestaunt anhand von 4 Beispielen, wie Daniel 11, die Verse 1 bis 20, wie eigentlich alles davon sich haargenau in der Geschichte erfüllt hat. Und nun geht der Text natürlich weiter. Eines stellen wir fest: Menschen, sie schreiben Geschichte immer nachträglich. Aber meine Lieben, der lebendige Gott schreibt sie im Voraus. Er schreibt das Drehbuch, er führt die Regie und was er ankündigt, das geschieht. Vorausgeschriebene Geschichte. Und wenn wir heute ja nun weiterfahren, in diesem zweiten Teil, in diesem Thema, in dieser Linie, da befinden wir uns zunächst noch innerhalb der Vergangenheit, aber dann sprengt der Text das Ganze und er wechselt in die Zukunft. Und was führt allein diese Tatsache dir und mir vor Augen? Ja, wenn sich die Dinge der Vergangenheit genau erfüllt haben, und Daniel 11 wechselt nahtlos in die Zukunft, ja, dann erfüllt sich auch die Zukunft haargenau. Das ist ein Beweis, dass sich all das minutiös auf die Sekunde erfüllen wird. Wir haben beim letzten Mal gesehen, Könige kamen und gingen, Macht wechselte, Intrigen prägt die Geschichte. Und genau so geht es auch weiter. Und da sind wir beim ersten Punkt. Antiochus, die historische Gestalt. Und da lesen wir mal Daniel 11, Vers 21. Daniel 11, 21. An seiner Stelle wird ein Verachteter aufkommen, dem die königliche Würde nicht zugedacht war. Aber er wird unversehens kommen und sich durch Schmeicheleien des Königstums bemächtigen. Also von Vers 21 bis 30 sehen wir wieder, wie sich das Wort Gottes exakt erfüllt hat. An die Stelle von dem gewissen Seleukos dem Vierten, eben Könige kamen und gingen, da tritt nun ein neuer Herrscher an die Macht. Und wir haben gesehen, dem war diese Würde eigentlich gar nicht zugedacht. Und es handelt sich dabei um Antiochus Epiphanes. Und jetzt merken wir, die Linie der vielen Könige wird jetzt verlassen in den Versen, wo wir uns jetzt aufhalten, und der Text zoomt hinein auf eine einzelne Gestalt. Die Geschichte verdichtet sich ab jetzt auf einen Punkt. Und genau darin zeigt sich, dass Geschichte eben nicht von Stabilität, sondern von göttlicher Begrenzung geprägt ist. Denn ein scheinbarer Herrscher gewinnt durch List Macht. Politische Allianzen werden gebrochen. Kriege eskalieren. Menschliche Pläne zerfallen. Geschichte wird nicht von Stabilität geprägt, sondern von göttlicher Begrenzung. Er hält alles in seinen Grenzen. Nun, was sagen die genannten Verse über Antiochus Epiphanes aus? Wenn wir so grob auf Vers 21 blicken, haben wir gelesen, durch Schmeichelei kam er an die Macht. Dann sehen wir in Vers 22, eben, er beseitigt seine Gegner, er bricht Allianzen. Vers 23, er handelt betrügerisch. Vers 24, er nutzt Macht und Reichtum für seine eigenen Pläne. Verse 25 bis 27, er führt Kriege und Intrigen. Er führt falsche Friedensverhandlungen an einen Tisch, aber er meint es gar nicht so. Vers 28, sein Herz richtet sich gegen den Heiligen Bund. Vers 30, er wendet sich bewusst gegen das Volk Gottes. Und in Vers 30, da lesen wir, sondern es werden ihn Kitär-Schiffe angreifen, so dass er entmutigt umkehrt, um seinen Zorn an dem Heiligen Bund auszulassen. Das wird er auch tun bei seiner Rückkehr, sich diejenigen merken, welche den Heiligen Bund verlassen. Also wir haben nun diese Eigenschaften von Antiochus gesehen, wie er vorgegangen ist. Dann merken wir hier, dass er bei einem ersten Feldzug entmutigt zurückkehrt und seine Wut am Heiligen Bund auslässt. Und in diesem Vers kommt es irgendwie zu einem Wendepunkt. Weil da standen zuerst eben Machtkämpfe im Vordergrund zwischen Syrien und Ägypten. Das war ein syrischer Herrscher. Und jetzt gerät Israel plötzlich immer mehr ins Kreuzfeuer. Sein Herz richtete sich zuerst gegen den Heiligen Bund, Vers 28. Aber beim zweiten Versuch nach seiner Demütigung verschärft sich dieser Hass. Es folgte der offene Angriff gegen Jerusalem, gegen den Tempel und gegen den Gottesdienst selbst. Was erkennen wir darin? Darin erkennen wir, das Böse ist mit Macht allein nie zufrieden. Es steigert sich immer mehr und das Eigentliche kommt immer mehr zum Vorschein. Ja, was ist das Eigentliche des Bösen? Das Eigentliche des Bösen ist, es will Gott verdrängen. Und jetzt geschieht etwas Entscheidendes. Wir haben gesehen bisher, wer Antiochus war. Und das ist eigentlich erstaunlich. Weil schon Jahrhunderte bevor Antiochus überhaupt geboren wurde, schreibt Gott hier mit diesem Vers in seinen Lebenslauf nieder. Nicht ungefähr. nicht nur symbolisch, sondern ganz exakt, Einzelheit für Einzelheit. Und wer kann denn so reden, außer der große, lebendige Gott? Und jetzt sehen wir, auf was sich sein Hass letztlich abzielte. Es ist gegen Gott. Wir sehen hier seinen Hass gegen Gott. Antiochos zeigt uns, wie Macht den Menschen verändern kann. Er wollte immer mehr. Mehr Einfluss, mehr Ehre, mehr Herrschaft. Aber meine Lieben, wie schön ist es, dass die Bibel dir und mir einen ganz anderen König eigentlich vor Augen malen will. Jesus Christus. Im Gegensatz zu Menschen musste Jesus seinen Platz nie erkämpfen. Er hat freiwillig auf seine eigene Herrlichkeit verzichtet. Er hat sich selber erniedrigt. Antiochus, er hat sich erhoben. Christus erniedrigte sich. Antiochus nahm, aber Christus gab. Antiochus suchte seine eigene Ehre, aber Jesus, er suchte stets die Ehre des Vaters. Und da will ich dich und mich fragen, wem willst du ähnlicher werden? Ja, wem willst du in deinem Leben gleichen? Und bei dir und mir geht es vielleicht jetzt nicht um Feldzüge gegen irgendwelche großen Länder oder so, aber wem willst du in deinem Leben etwas streitig machen, zum Beispiel? Wem willst du gleichen? Nun, wir haben gesehen, wer Antiochus war. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Antiochus, das prophetische Vorausbild. Daniel 11, 31 bis 35, also der nächste Abschnitt, bei dem stellt sich dir und mir eine Frage. Warum widmet Daniel diesem bösen Mann, diesem Antiochus, so viel Platz in diesem Kapitel 11? Warum? Die meisten Könige werden von Kommen und Gehen beschrieben, in wenigen Versen abgehandelt. Aber bei Antiochus ist das anders. Es geht jetzt in den nächsten Versen, ab Vers 31, weiter um ihn. Warum ist das so? Weil Antiochus eben mehr ist als einfach nur eine historische Gestalt. Mit seinem Leben, mit dem, was wir jetzt gesehen haben, mit seinem Wesen, seiner Gottfeindschaft, da wird er zu einem Muster in der biblischen Prophetie. Und wenn wir ihn betrachten, dann können wir das Ganze noch ein bisschen ausmalen, die Offenbarung noch lesen, dann wissen wir genau, was kommen wird, einfach in größerem Ausmaß. Antiochus, er war dem Judentum zutiefst feindlich gesinnt. Er wollte nicht einfach ein Land beherrschen. Er wollte den Glauben ausrotten. Er versuchte, die Juden zum Hellenismus damals zu bekehren. Und wer sich geweigert hat, die griechischen Götter anzubeten, der musste mit schlimmsten Konsequenzen rechnen bis zum Tod. Meine Lieben, die Treuen wurden unter Druck gesetzt, andere wurden durch Vorteile und Schmeichelei zum Abfall verführt. Genau das zeigt unter anderem Vers 32. Wir lesen Vers 31, da heißt es: Es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die Zuflucht, entweihen und das beständige Opfer abschaffen und den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Also wir merken, Antiochus, Epiphanes heißt übrigens Wahnsinn, der hat da wirklich regiert. Antiochus, er hat Gottes Sache angegriffen, das Zentrum des jüdischen Glaubens. Und anstelle der angeordneten Opfer durch Gott, hat er einen heidnischen Kult eingeführt. Und es kam zu diesem Gräuel der Verwüstung. Also was da geschah, weist deutlich über die Gegenwart hinaus von damals und zeigt in die Zukunft. Was wir hier aber gemeinsam festhalten müssen, eben wir haben die historische Gestalt von Antiochos betrachtet, Schmeichelei und so weiter. Wir haben jetzt erwähnt, dass er ein prophetisches Vorausbild ist. Und an dieser Stelle müssen wir ein wichtiges Prophetieprinzip miteinander festhalten. Das Prinzip der Prophetie, wir könnten es mit einer Bergkette vergleichen. Vorne, da steht Antiochos. Und dahinter, da erhebt sich der kommende Endgegner des lebendigen Gottes. Wenn man von Weitem schaut, ein Prophet, der hat von Weitem gesehen, der sieht beides in einer einzigen Linie. Nicht zwei völlig getrennte Bilder, sondern Vordergrund und Hintergrund. Von Weitem, da sieht das aus wie eine einzige Gebirgskette. Aber wenn man näher kommt, merkt man, boah, die einen Berge sind ja viel weiter hinter. Und genauso funktioniert das Prinzip in der biblischen Prophetie. Also wenn meine Frau und ich in Russikon bei uns im Zürcher Oberland spazieren, an einem guten Tag sehen wir die Berner Alpen. Aber wir sehen die nicht viel weiter hinten. Man sieht wirklich alles auf einer Linie. Und das ist eben ein sehr treffendes Bild. Und das kommt übrigens auch häufiger vor im Wort Gottes. Zwei Beispiele, zum Beispiel Jesaja 61. Jesaja 61, wenn wir das lesen, dann merken wir, dieses Kapitel verbindet das erste Kommen von Jesus mit dem zweiten Kommen. Und nur wer die Bibel kennt, weiß, dass in diesen Einzelheiten eine riesige Zeitspanne dazwischen steckt. Wer die Bibel nicht kennt, der meint, das ist auf einmal zu verstehen. Oder auch Sacharja Kapitel 9. Da sehen wir in diesem Kapitel den demütigen König auf dem Esel damals und gleichzeitig den kommenden Friedenskönig in der Zukunft. Auch hier ein Leser, der die Bibel nicht kennt, der versteht diese Zeitpunkte nicht einzuordnen. Und so ähnlich nun ist es auch bei Daniel 11 mit dem Antiochos im Vordergrund, aber dahinter erhebt sich eine weit größere Gestalt, die noch viel direkter und noch viel schlimmer gegen Gott und seine Sache vorgehen wird. Bemerkenswert ist noch bei uns im Text, und ich finde, das zeigt auch die Augen des lebendigen Gottes. Ich finde, das ist so trostvoll. Weißt du, weil in der heutigen Zeit die Menschen, sie richten ihre Augen nur auf das Negative. Man schimpft über die hohen Temperaturen, man schimpft über dies und das, aber all das Gute, dass wir einen vollen Kühlschrank haben, vieles Positives, was wir auch erwähnen können, sieht man nicht. Und Gottes Augen sind so anders. Und das sehen wir darin, dass sein Blick auch auf die gerichtet sind, die diesem Antiochus widerstanden haben. Mitten in Verführung, mitten im Druck der Verfolgung, da bewahrt sich nämlich Gott immer Menschen, die ihm treu bleiben, auch aus dem jüdischen Volk. Und da heißt es in den Versen 33 bis 34, und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen. Sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert dem Feuer der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Und im Unterliegen werden sie ein wenig Hilfe erlangen. Und es werden sich viele heuchlerisch an sie hängen. Ich finde das so schön. Es gibt immer, Gott hat immer Menschen, die ihm gehören. Weder Antiochus noch der kommende Antichrist können das verhindern. Und der Herr, er verliert die Seinen nie aus den Augen. Ich finde das unglaublich tröstlich. Und dieser selbe treue Gott kennt auch jeden Einzelnen am Leib Christi. Er sieht auch dich jeden Tag. Er hat dich vor Augen. Niemand ist vergessen. Niemand geht in den Wirren dieser Welt unter. Es heißt ja, der gute Hirte erkennt die Seinen. Und die Seinen erkennt sie mit Namen. Ich meine, eben, er kennt dich besser als du selbst. Du bist sein Kind. Und vielleicht können wir kurz erwähnen zu diesen gelesenen Versen, da waren und es werden sein Verständige, die im Volk Gottes sein Wort unterweisen. Das sind Menschen, die haben geistliche Einheit. Menschen, die verstehen Gottes Gedanken. Und sie sagen übrigens nicht, oder sie ermutigen auch dich und mich nicht in der heutigen Zeit, analysiert mit eurer Energie die politische Situation. Nein, das sagen sie nicht. Sondern sie unterweisen das Wesentliche. Und dann begegnen wir in diesem Text dieser blutigen Verfolgung, welche sie ausgesetzt waren und sein werden. Eben Antiochus, er duldete keine Religion. Aber Gott greift ein, wir haben gesehen, es wurde ihnen Hilfe zuteil, aber nur ein wenig Hilfe. Das zeigt auch die Geschichte des jüdischen Volkes, von damals bis heute und auch noch in Zukunft. Es ist eine Leidensgeschichte. Viele werden sich ihnen auch anschließen, wir haben gesehen, die heucheln das auch. Und dann heißt es in Vers 35, auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung bis zur Zeit des Endes, denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Also da sehen wir Gottes Erklärung, warum das so schlimm war und ist und sein wird für Israel. Warum fallen sogar Verständige? Warum werden sogar Treue verfolgt? Warum greift Gott nicht komplett ein? Und Daniel gibt die Antwort. Damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung, eine Reinigung. Meine Lieben, das Böse es verfolgt, aber Gott arbeitet auf ein Ziel hin. Antiochus verfolgt aus Hass, aber Gott gebraucht genau diese Ereignisse zur Reinigung seines Volkes. Und natürlich, so leichtfertig reden wir nicht über das. Wir hätten doch das alle genauso verdient. Es ist allein die Gnade unseres Herrn Jesus, der für dich und mich diesen Kampf gekämpft hat. Und wir das einfach annehmen dürfen. Es uns einfach angerechnet wird, wir schon heute eine neue Schöpfung sind. Und mit Blick auf Israel können wir sagen, wie oft hat Gott schon durch die dunkelsten Stunden das hellste Licht erscheinen lassen. Wunderbare Früchte hervorgebracht. Und dann kommt ein Satz, der wie ein Lichtstrahl eigentlich auf dieses Kapitel fällt. Es heißt, denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Das Schöne ist, es ist nicht Gott, der sich nach seinen Feinden richtet. Auch wenn sie es nicht wissen, Seine Feinde müssen sich nach Gottes Ziele richten. Die Gottesfeindschaft hatte damals ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. Gottes Läuterungswerk ist auch heute an seinem Volk noch nicht vollendet. Und deshalb spricht Daniel bereits schon von der Zeit des Endes. Und jeder Christ, der stänkert gegen Israel und immer wieder sagt, wie schlimm Israel handelt und die Morde, die sie verüben, es kann zu einem Teil stimmen, wir tun nicht alles, was Israel tut, beschönigen und sagen, alles richtig, was Israel macht. Aber was Israel erfahren und erleben wird, meine Lieben, das wird absolut grausam sein. Und es war auch schon in der Geschichte absolut grausam. Und Gott sieht auch das Leid, was anderen verübt wird. Gott sieht das alles. Deshalb heißt es, dass über jeden Menschen die Werke, die er tut, das ist alles festgehalten in seinen Büchern, die einmal aufgetan werden am großen weißen Thron. Es geht da nie um leichtfertig verübtes Böses oder so, von beiden Seiten nicht. Bei Gott geschieht das alles in seiner korrekten Art und Weise. Daniel spricht von der Zeit des Endes. Das heißt, Daniel spricht mit einem Blick weit über Antiochus hinaus. Und Jesus, er sagt selber, ihr werdet von jedem Mann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Da geht es um Israel. Zacharia spricht auch davon, dass Gott sein Volk wie Silber läutert und wie Gold prüft. Kapitel 13, Vers 9. Die Offenbarung zeigt uns Menschen, die aus der Drangsal kommen, die ihre Kleidung im Blut des Lammes gewaschen haben. Kapitel 7, 14. Aber durch all diese Dinge hindurch, so grausam sie sind, Gott lässt sein Volk nicht los. Er bereitet es vor für das kommende Königreich auf dieser Erde. Vielleicht sitzen unter uns, und diese Frage stellen wir sicher alle einmal, heute Menschen, die fragen, warum lässt Gott das zu? Ja, vielleicht verstehen wir, vielleicht verstehst du seine Geschichte gerade nicht. Manche Gebete scheinen unbeantwortet zu bleiben. Manche Last trägst du schon lange. Und Daniel, er beantwortet nicht und er bekommt auch selber nicht alle Fragen beantwortet nach dem Warum. Aber er zeigt dir und mir etwas viel Wichtigeres. Er zeigt den, der darüber steht. Und das bin nicht ich, der das sagt, sondern es ist Daniel, der viel Leid erfahren hat, der das zeigt. Der Gott, der die Seinen zwar läutert, aber der sein Volk niemals verlässt. Und derselbe Gott, der hat auch dich nicht aus den Augen verloren. Vielleicht verstehst du seinen Weg heute nicht, aber du darfst wissen, Gott hört niemals auf, dein Vater zu sein. Und damit stehen wir eigentlich an einem entscheidenden Punkt in diesem Kapitel. Wir haben gesagt, Antiochus, er liegt historisch hinter uns. Daniel ist noch nicht am Ziel der Prophetie angekommen. Und jetzt richtet Daniel den Blick auf den kommenden Höhepunkt. Wir könnten sagen, in Vers 35, da endet nun die geschichtliche Darstellung und jetzt rückt diese unheimliche Gestalt der Zukunft in den Fokus. Und da sind wir bei drittens. Antiochus und der kommende Höhepunkt der Gottfeindschaft. Die Verse 36 bis 40. Und jetzt fragen wir uns, ja, wer ist dieser Herrscher? der Zukunft. Wer ist das? Worin erkennen wir, dass es plötzlich um die Zeit des Endes geht? Meine Lieben, wir erkennen es darin, auch in all den Fragen, ja, hat sich jetzt etwas schon ganz erfüllt oder nicht? Das ist immer etwas schwierig. Es läuft alles auf die letzte Entfaltung des menschlich Bösen heraus. Und deshalb erfüllt sich auch dann effektiv erst alles zu 100%. Weil das ganze Böse kam noch nicht zum Höhepunkt. Das ist ein Steigerungslauf durch die ganze Geschichte hindurch. Und dieser zukünftige König, das lesen wir, er tut, was ihm beliebt. Ja, was heißt das? Das heißt, er stellt sich nicht mehr unter eine höhere Autorität. Er fragt nicht nach Gottes Willen. Er tut nur noch alles nach sich selbst. Und damit wird sichtbar, was das Wesen der Sünde immer ist. Es ist die Verdrängung des vollkommenen Willen Gottes. Psalm 115,3 sagt, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Psalm 115,3. Aber unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was ihm wohlgefällt. Das ist die göttliche Position. Das ist das, was Gott ausmacht. Das ist Gott, wie ein Kind ihn sich vorstellt. Und genau diese Position beansprucht eines Tages dieser böse Mensch. Das hat es in diesem Ausmaß noch nicht gegeben. Er tut, was ihm beliebt. Ich meine, das ist ja etwas, die Welt bewundert Menschen, die das sagen können. Ich mache, was ich will. Nur, die Bibel nennt das nicht Freiheit. Die Menschen heute, die für Freiheit kämpfen, ja, die wollen frei sein. Das ist eigentlich gar keine Freiheit. Die Bibel nennt das Rebellion. Wahre Freiheit besteht eben genau nicht darin, meinen eigenen Willen durchzusetzen. Das ist ein Trugschluss. Wahre Freiheit besteht darin, den Willen Gottes zu lieben. Und das sehen wir in unserem vollkommenen Herrn Jesus. Er konnte sagen, ich suche nicht meinen Willen, sondern ich suche den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und gerade darin erkennen wir die Herrlichkeit von Jesus. Und Paulus nennt den Bösen dann in 2. Thessalonicher 2 den Menschen der Gesetzlosigkeit. Die menschlich verstandene Freiheit ist im Endeffekt aus Gottes Sicht Gesetzlosigkeit. Und da sehen wir den Menschen, wie Satan ihn immer haben wollte. Nicht unter Gott, sondern an seiner Stelle. Hochmut pur, das zu denken, ein Mensch kann tun, was ihm beliebt. Das ist etwas, was nur Gott von sich sagen kann. Antiochus hat das angedeutet, jetzt steht es vor unseren Augen in der Zukunft. Dann heißt es weiter in den Versen 36 und 37, er erhebt sich über Gott. Er wird groß tun gegen jeglichen Gott. Da sehen wir auch, wie Rebellion sonst noch tickt. Dieser Herrscher, er will nicht einfach unabhängig sein von Gott, nein, er will noch viel mehr. Er will seinen Platz einnehmen. Alles, was von diesem König gesagt wird, es handelt sich um die antichristlichste Seite seines Wesens. Es sind genau die Maximen Gegenpunkte gegen den lebendigen Gott. Sein Auftreten, es bedeutet nicht nur die Einführung einer neuen Religion, nein, es bedeutet die Verwerfung sämtlicher Religionen überhaupt. Daniel sagt, er wird sich nicht mehr um die Götter seiner Väter kümmern. Er lehnt jede Bis bisherige Form göttlicher Verehrung ab. Er anerkennt keine höhere Autorität. Er beseitigt alles, was den Menschen irgendwie an Gott erinnern könnte. Und meine Lieben, was bleibt jetzt noch übrig? Am Ende bleibt nur etwas übrig. Es ist die Verehrung seiner eigenen Person. Und jetzt lesen wir in Vers 37, er wird sich auch nicht um den Gott seiner Väter kümmern, noch um die Sehnsucht der Frauen. Überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. Ist ja schon interessant. Was ist diese Sehnsucht der Frau? Nun, wenn wir Lukas 11, 27 lesen, und jetzt versetzt euch da in die Lage des jüdischen Volkes, in dieser Not, in der Hoffnungslosigkeit, da heißt es in Lukas 11, 27, es geschah aber, als er dies redete, da erhob eine Frau der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm, glückselig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Das war doch die Hoffnung jeder jüdisch gläubigen Frau, einmal die Mutter des Messias sein zu dürfen. Aber logischerweise hat es sowieso für Jesus bei diesem zukünftigen Herrscher absolut gar keinen Platz. Er wird eben alles groß tun. Und da merken wir die Parallele zu 2. Thessalonicher 2, Vers 4, wo es heißt, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott, und sich selbst für Gott ausgibt. Und meine Lieben, bei all den Diskussionen, was jetzt der Gräuel der Verwüstung sein könnte, der stand ja schon mal, gab es ja immer wieder, zum Beispiel da eben Antiochos Epiphanes hat ja einen Schweinealtar zur Ehre des Zeus errichtet, da hat man im Tempel Götter angebetet. Es geht eigentlich nicht allzu sehr um einen bestimmten Gegenstand. Und wir wissen, einmal wird dieses Bild angebetet. Aber eigentlich geht es viel mehr um das Allerwichtigste. Es geht um die Gesinnung. Es geht um das Trachten des Herzens. Es geht um das Trachten des Herzens. Was wir bei Antiochus mit dem Gräuel vielleicht gesehen haben, es ist ein Vorausbild, wir haben es gesagt. Es geht darum, dass ein Mensch sich an die Stelle Gottes setzt und sich anbeten lässt. Es hat für Jesus und sein Reich keinen Platz. Gott soll verdrängt werden. Was bei Antiochus geschah, erreicht am Ende im Antichristen seinen Höhepunkt. Siehst du das? Dieses Maximum. Immer mehr machen Menschen das Geschöpf zu Gott, heißt es im Römerbrief. Aber dann macht sich ein Mensch selber zu Gott. Wer sich weigern wird, das Tier anzubeten, mittels dieses Bild wird getötet, heißt es in Offenbarung 13. Meine lieben, Satan, er schnaubt und eifert. Er will selber die Anbetung haben. Damals durch Antiochus, eben zukünftig durch diesen bösen Menschen. Und darin steckt auch eine Anwendung für dich und mich persönlich in unserem Leben. Denn der Teufel erkämpft auch heute um Anbetung. Und jetzt in deinem Alltag, da fordert dich vielleicht niemand heraus, vor einem Götzenbild niederzufallen. Nein. Aber es stellt sich doch täglich die Frage in unserem Leben, an was hängt unser Herz? Was beweihräuchern wir in unserem Herz? Wem gehört es wirklich? Wer bestimmt mein Denken? Wem gilt meine höchste Liebe? Das Schöne ist bei Gott, er will gar nicht, dass wir alles weglegen und nichts mehr Hobbymäßiges pflegen. Er will ja das gar nicht. Er will, dass wir alles zu seiner Ehre tun. Gott sucht auch nicht äußeren Gehorsam. Ich glaube nicht, dass es ihm in erster Linie darum geht, dass wir geknechtet um 4 Uhr morgens aufstehen und auf den Knien beten, wer das von Herzen tut. Es ist wunderbar. Es geht ihm nicht um eiserne Disziplin. Es geht ihm um dein warmes Herz, das ihn liebt. Er sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, die von Herzen Zeit mit ihm suchen, die auf ihn gestützt den Alltag leben, ein Grundvertrauen auf ihn und nicht allzu sehr auf meine Stärken, auf deine Stärken, sondern dass jedes Wort, was wir gerade sprechen, dass wir erwarten, dass Gott jetzt das gerade gegeben hat, alles zu seiner Ehre tun, das Essen, was wir jetzt essen, dass wir ihm danken für das gute Rezept und dass es gelingen durfte und dass er uns jetzt beschenkt hat. Und wenn wir die heutige Welt betrachten, dann bestaunen wir eben genau die gegenteilige Entwicklung. Wir leben in einer Zeit, wenn wir an Social Media denken, das gab es noch nie, dass Menschen sich so sehr in den Mittelpunkt gestellt haben. Und dann haben wir gesehen, auf was vertraut der zukünftige Herrscher, Verse 38 bis 39, er vertraut auf Macht. Da heißt es, stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren. Diesen Gott, den seine Väter nicht kannten, wird er verehren mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen und er wird ihnen Gewalt geben über viele und zur Belohnung Ländereien unter sie verteilen. Den Gott der Festungen wird er ehren. Was ist das? Ja, das ist doch Macht. Das ist militärische Stärke. Das ist Vergötzung von Waffenrüstungen zum Beispiel. Er herrscht durch Zwang, er herrscht durch Kontrolle, durch Einschüchterung. Wer ihn anerkennt, wird belohnt. Wer sich ihm widersetzt, der wird ausgeschaltet. Und deshalb verbindet sich religiöse Verführung mit politischer Macht und mit militärischer Gewalt. Also wir haben gesehen, was für ein Herrscher das sein wird. Und wir merken, wie immer mehr auch Persönlichkeiten dieser Welt auch irgendwo in kleinen Vorbilder auf diese Gestalt werden. Und jetzt fragen wir uns noch, ja, wohin führt seine Herrschaft? Verse 40 bis 45. Als erstes haben wir gesehen, der Blick des Propheten, der ist auf Israel gerichtet. Das ist interessant. Wir lesen es in Vers 41 zum Beispiel. Der Prophet beschreibt, dieser Zukünftige, er wird auch in das herrliche Land kommen. Da merken wir, Israel bleibt zentral. Vers 45. Zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums. Ja, wo ist das? Israel. Dort wird er seine Zelte aufschlagen. Also es geht um zukünftige Erfüllungen, es geht um Jerusalem, um das Land der Verheißung, um das Volk Daniels. Dort spielt sich also das Geschehen der Zeit des Endes im Kern ab. Und meine Lieben, deshalb ist Israel auch heute im Brennpunkt, weil Gottes Plan führt über dieses Volk. Und wenn wir mit Menschen sprechen, die nicht an Gott glauben, kann das ein guter Aufhänger sein, weil Niemand hat eine Ahnung, warum genau in Israel es immer so zu und her geht. Aber wohin führt nun seine Herrschaft? Also diese Herrschaft, sie scheint unaufhaltsam, Verse 40 bis 43. Und dann heißt es in Vers 40, zur Zeit des Endes, da kommt der Höhepunkt. Es wird eine Zeit sein von Kriegen geprägt, wieder der König des Südens, der angreift, der König des Nordens, der da angreift. Aber dieser Herrscher, der scheint unbesiegbar zu sein. Es heißt, er überschwemmt Länder, er unterwirft Nationen, er dringt in die Zierde, in das herrliche Land Israel ein. Vers 41. Interessant ist, wenn wir das alles so lesen, nicht alles fällt in seine Hände. Gewisses nicht. Aber zum Beispiel Vers 42, Ägypten fällt unter seine Macht. Er plündert es. Und da entsteht doch der Eindruck, wer kann diesen bösen Menschen aufhalten? Die Gottesfeindschaft erreicht ihren sichtbaren Triumph, der Höhepunkt. Israel wird immer mehr erneut im Zentrum, immer mehr Bedrängnis. Aber dann Vers 44. Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken. Daher wird er in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben und zu vertilgen. Ist das nicht interessant? Frieden scheint er keinen zu finden. Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken. Ich finde das bemerkenswert, das wird der mächtigste Herrscher seiner Zeit sein, aber trotzdem voller Unruhe, trotzdem voller Angst, Unsicherheit. Meine Lieben, der beherrscht die Welt, aber scheinbar nicht sein eigenes Herz. Faszinierend finde ich, das Böse verspricht Sicherheit, aber es schenkt keinen Frieden. Was nützt Sicherheit ohne Frieden? Man hat fast schon den Eindruck, je größer seine Macht wird, desto größer wird seine Unruhe. Und deshalb reagiert er mit noch größerer Wut. An was erinnert uns das? An den Pharao damals. Als Israel immer zahlreicher und stärker wurde, desto mehr Druck übte er aus. Meine Lieben, Gott ist der Gott des Friedens. Jesus spricht so oft, wenn er einen Raum betritt, Friede sei mit euch. Friede, das ist etwas, das kann der Teufel niemals geben. Das kann nur Gott geben. Wisst ihr, wahrer Friede, nicht irgendwie Scheinfrieden. Wahren Frieden. Gott ist der Gott des Friedens. Und das heißt abschließend in Daniel Kapitel 11, in Vers 45, und er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen. Da wird er sein Ende finden und niemand wird ihm helfen. Das ist ein gewaltiger Satz. Einige Zeilen vorher im Text, da schien er noch unbesiegbar. Er beherrschte Nationen. Er stand erst gerade noch auf dem Gipfel seiner Macht. Und dann heißt es, er wird sein Ende finden. Niemand wird ihm helfen. Und meine Lieben, da erfüllt sich, was Daniel mehrfach betont hat, was beschlossen ist, wird ausgeführt. Aber ich finde das so herrlich. Gerade war er unbesiegbar, Nationen lagen ihm zu Füßen, niemand konnte ihm widerstehen. Und dann heißt es, er wird sein Ende finden. So endet jede Macht, die sich gegen Gott erhebt. Und wir erkennen eines schon heute. Es ist das Böse, das macht immer sehr viel Lärm. Manchmal ist dieser Lärm überwältigend, aber es ist niemals allmächtig. Gott allein hat das letzte Wort. Offenbarung Kapitel 19. Der wahre König erscheint in Macht und Herrlichkeit. Und jetzt stellt euch einmal vor, da steht dieser mächtige Endgegner plötzlich vor Jesus auf diesem erhabenen weißen Pferd. Und Daniel, er beschreibt dieses Ende dieses Feindes. Aber die Offenbarung, sie malt uns den Sieger vor Augen. Wir haben diese Macht gesehen, aber Jesus wird ihn besiegen. Und wir wissen es, nicht durch einen zähen Ringkampf, sondern durch den Hauch des Mundes von Jesus. Und das lässt unser Herz jubeln. Nicht durch irgendwie Muskelkraft. Allein der Hauch von Jesus reicht aus, um dieses Maximum von Böse einfach zu Ende zu machen. Und bereits im Vers 35 haben wir gesehen, denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Was beschlossen ist, wird ausgeführt. Und das ist die eigentliche Botschaft von Daniel 11. Wenn uns die Bibel dieses Böse beschreibt, dann geht es Gott nicht darum, uns Angst zu machen, sondern er will dir zeigen, ja, jetzt staune über dieses Maximum von Böse und jetzt kommt mein Sohn. Und er macht einmal und dann ist alles vorbei. Es geht um Gott und seine Größe. Das ist das Entscheidende. Und meine Lieben, Antiochus, ja, der hatte seine bestimmte Zeit. Der Antichrist hat seine bestimmte Zeit. Die Drangsal hat ihre bestimmte Zeit. Das Böse, es hat seine bestimmte Zeit. Aber der lebendige Gott bestimmt die Zeit. Alles geschieht innerhalb seines weisen und vollkommenen Heilsplanes. Es geht um Gott, der läutert, der reinigt, der dich und mich weiterbringen will, auch durch nicht schöne Dinge, ja. Aber es ist auch der Gott, der wiederherstellt, der zurechtbringt, der sein Volk in die Ziele, auf die grünen Auen führt. Und deshalb hat nicht der Antichrist, das Tier, das letzte Wort. Nicht die Gottfeindschaft, sondern Jesus Christus. Und meine Lieben, wenn du heute diesen Raum verlässt, dann nicht mit Angst vor dem, was kommt. Nicht mit Angst vor dem Antichrist oder vor dem Teufel, sondern mit dem viel größeren Blick auf unseren gewaltigen Herr Jesus Christus. Und von diesem heißt es, dass er in dir wohnt. Wir dürfen mit ihm rechnen. Jeden Tag. Amen. Ja, ich will mit uns beten und dann singen wir das letzte Lied. Ja, Vater im Himmel, es ist eben genau das Gegenteil von dem, was viele Menschen sagen, auch viele Gläubige übrigens. Die Offenbarung oder Prophetie sei Schwarzmalerei, sei alles angsteinflößend. Nein, dieser Blick entsteht nur, wenn man den wichtigsten Blick beim Studieren deines Wortes vergisst. Es ist der Blick auf dich. Alles andere ist nur Mittel und Zweck. Es geht dir um dich. Die Scheinwerfer sind auf dich gerichtet, Herr. Hilf uns, dass wir dich suchen bei allem, was wir in der Bibel lesen. Und auch bei uns im Alltag, Herr. Du durchlebst alles durch deinen Geist. Wir leben und weben in dir. Jede Bewegung ist umgeben von dir. Jedes Wort, das wir tätigen, kommt durch, ja, umgeben von dir. Und ich will dich bitten, Herr, dass uns diese Lichter auf dich immer größer werden dürfen. wie mächtig du bist, wie groß du bist und dass jetzt dieser große Gott bei mir ist, Herr. Und was die Auswüchse von dem sind. Und dass du ein Vater bist, der uns liebt, der uns versorgt. Ach Herr, wir können nur staunen. Diese Gegensätze in deinem Wort, sie machen dich so groß. Das gibt uns Trost, das gibt uns Mut. Und Herr, wir danken dir, dass deine Überlegenheit so derart ist, dass Jesus diesen Bösen nicht einmal berühren muss. Das würde er auch nie tun. Herr, wir danken dir. Ein Hauch reicht aus, auch in unserem Leben, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen, um Dinge wieder auszubügeln oder gerade zu machen, Streitigkeiten aus dem Weg zu räumen. Ein Hauch reicht. Herr, du bist der, der uns gute Ideen schenkt. Lass uns mit dir rechnen, Herr, und auf dich vertrauen. Wir loben und preisen deine Größe, Herr, und danken dir für alles. Amen. Amen.